Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wenn du hier deine Meinung sagst, geht das ganz schnell. Zack, weg bist du, verhaftet. Deshalb sind alle lieber still. Wir sind nur einfache Bürger. Wenn wir im Gefängnis verschwinden, kräht kein Hahn danach. Wer sollte dann auch für unsere Familien sorgen? Nein, da halten wir lieber den Mund.
So die Meinung eines Zementverkäufers in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Und das ist nicht verwunderlich. Zwei Militärputsche seit August 2020. Immer schärfere Konflikte zwischen der Militärjunta und den westlichen Ländern. Eskalierende ethnische und islamistische Gewalt. Und zu guter Letzt auch noch Russland. Gefangen in dieser ausweglosen Lage, versuchen die Menschen so gut wie möglich zu überleben. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Die Journalistin Bettina Rühl hat einige von ihnen getroffen und sich ihre Situation schildern lassen. Der Blick in die vielschichtige und komplexe Lage in dem westafrikanischen Land könnte auch eine Entscheidungshilfe sein dafür, ob die beiden Mandate für die Bundeswehreinsätze in Mali verlängert werden oder nicht. Sie laufen Ende Mai aus. Ihren Beitrag beginnt Bettina Rühl mit einem Augenzeugen des Massakers, das Ende März im Dorf Mura stattgefunden hat.
Zwischen Kühen, Schafen und Ziegen laufen Kinder herum und spielen. Sie haben mit ihren Eltern auf einem der Viehmärkte von Bamako Zuflucht gefunden, der malischen Hauptstadt. Hierher ist auch ein junger Mann aus dem Ort Mura geflohen. Er möchte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben und heißt hier Adama Cissé. Nach eigenen Angaben ist Cissé ein Überlebender des Massakers von Mura. Am 27. März sei er auf den Markt von Mura gegangen, nur 2 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt. Als einer der ersten habe er die 5 Militärhubschrauber gesehen. 4 seien gelandet, 1 in der Luft geblieben. Aus den Hubschraubern seien Bewaffnete gestiegen. Sie hatten laut Cissé eine weiße Haut.
Als die Leute den Lärm hörten, bekamen sie Angst und rannten in alle Richtungen davon. Aus dem Hubschrauber, der über dem Dorf kreiste, haben sie auf die Fliehenden geschossen. Der Hubschrauber setzte ihnen sogar nach. Ich gehörte zu denen, die nachher die ersten Leichen des Massakers geborgen haben. Wir alle sind Zeugen, dass die Besatzung des Hubschraubers auf die Fliehenden geschossen hat.
Ein weiterer Überlebender, der hier Boubacar Diallo heißt, ist ebenfalls im Anschluss an das Massaker nach Bamako geflohen. Er schildert, dass Bewaffnete den Ort umstellt hätten, sowohl malische als auch weiße Soldaten. Die Weißen hätten nicht Französisch gesprochen, die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht.
Die weißen Soldaten sind anschließend von Haus zu Haus gegangen und haben jedes nach Männern durchsucht. Sie haben dabei viele Menschen getötet. Es waren viel mehr weiße als malische Soldaten. Sie haben viele Männer festgenommen und anschließend in kleinere Gruppen geteilt. Die Gruppe, in der ich war, war die größte. Wir waren vielleicht 400 Leute. Mich haben sie am Montag verhaftet. 2 weiße Soldaten kamen zu unserem Haus und klopften an die Tür. Als ich aufmachte, sah ich die beiden weißen Soldaten und habe die Tür gleich wieder zugeknallt. Sie fingen an, auf die Tür zu schießen. Zum Glück hat die Tür die Kugeln abgehalten.
Auch ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schildert die Abläufe in Mura. Corinne Dufka ist Westafrika-Direktorin der Organisation.
So he spoke to about 20
Wir haben mit etwa 20 Augenzeugen gesprochen. Die Zeugen glauben, dass es sich bei den weißen Soldaten um Russen handelt, denn die malische Regierung hatte im Dezember die Entsendung von Gruppen russischer Ausbilder angekündigt. Sie sollen die malische Armee im Kampf gegen die bewaffneten Islamisten unterstützen.
Auch Cissé und Diallo sprechen von den Russen. Doch ob es sich um russische Soldaten oder Söldner der berüchtigten kremlnahen russischen Wagner-Gruppe handelte, können weder Cissé noch Diallo sagen. Die Söldner des privaten Militärunternehmens Wagner tragen keine besonderen Uniformen und keine russischen Hoheitszeichen oder andere Erkennungsmerkmale. Die russische Regierung bestreitet sogar, dass es die Gruppe überhaupt gibt. Nach US-Erkenntnissen wird das Unternehmen dagegen von Jewgeni Prigoschin finanziert, einem engen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin. Sisse wurde etwas später festgenommen als Diallo.
Am Sonntag hatte ich es zunächst geschafft, abzuhauen und mich im Haus meines Onkels zu verstecken. Dort bin ich erstmal geblieben. Am Dienstag haben die Bewaffneten angeordnet, dass alle Männer zum Fluss kommen sollen. Ich bin auch gegangen. Ich schätze, dass wir dort etwa 4000 Männer waren. Je ein oder zwei malische Soldaten bewachten eine Gruppe von Gefangenen. Wer zu fliehen versuchte, kam nicht weit. Die Malier haben uns bewacht, die Russen haben die Opfer ausgesucht und getötet. Das habe ich selbst gesehen. Die weißen Soldaten sind von Gruppe zu Gruppe gegangen. Sie haben jeweils bis zu 15 oder 10 Männer mitgenommen, um sie zu erschießen. Sie haben die Leute nicht vor unseren Augen erschossen, sondern sind mit ihnen hinter eine Hütte gegangen.
Das Massaker habe von Sonntag bis Mittwoch gedauert. Laut Human Rights Watch zählten zu den Verhafteten und Hingerichteten sowohl Dorfbewohner als auch Hunderte von Händlern, die an diesem Sonntag auf den Markt gekommen waren. Etwa 300 Menschen seien getötet worden. Bislang ist unklar, wie viele der toten Zivilisten waren und wie viele tatsächlich einer der islamistischen Terrorgruppen angehörten, die in Mali gegen die Regierung und gegen die Armee kämpfen. Sisse und Diallo wollen erst einmal zwischen den anderen Geflüchteten auf dem Viehmarkt von Bamako bleiben. Sie können sich nicht vorstellen, wieder nach Hause zurückzugehen, aus Angst, dass sie einem nächsten Massaker nicht entkommen. Sie sind nicht die Einzigen. 350.000 Menschen sind in Mali auf der Flucht vor der Gewalt. Für die meisten von ihnen heißt das, sie haben kein Einkommen mehr, nicht genug zu essen. Rund 150 Kilometer südwestlich von Bamako hält Thomas Bujogu einen gelben Kanister in den Fluss, lässt ihn voll Wasser laufen. Der schmale Fluss ist ziemlich leer, der Boden in dem Dorf Nana Kenyeba von der Sonne verbrannt. Immerhin sind die Bäume noch grün, die im Dorf verstreut zwischen den Lehmhäusern wachsen. Eine idyllisch wirkende Gegend, die Felsformationen rund um das Dorf von großer Schönheit. Hierher ist Bujogu mit seiner Frau und ihren 4 Kindern vor der Gewalt im Zentrum des Landes geflohen.
Islamistische Gruppen haben unser Nachbardorf angegriffen. Es ist nur 3 Kilometer von unserem entfernt. Wir haben Panik bekommen und uns gesagt, dass wir lieber fliehen, solange wir noch Zeit dafür haben.
4 Jahre ist das her. Tausende haben seitdem die besonders fruchtbare Gegend im Zentrum von Mali verlassen. Die Gewalt dort eskaliert seit 7 Jahren und hat viele Ursachen. Eine davon sind die Angriffe islamistischer Gruppen auf die Dörfer, von denen auch Bujogu und seine Familie flohen. Außerdem hat ethnisch geprägte Gewalt dramatisch zugenommen. Bujogu gehört zum Volk der Dogon. Milizen der Dogon und der Fulbe fallen immer wieder über die Dörfer der jeweils anderen Ethnie her. Diese Konflikte haben ebenfalls viele Gründe. Einer davon die Klimakrise. Weideland, Ackerflächen und Wasser werden immer knapper, sind immer härter umkämpft. Manchmal werden hunderte Menschen in einer einzigen Nacht getötet.
Wir sind zuerst nach Bamako geflohen. Dort habe ich gehört, dass viele Dogon-Familien, die vor dem Krieg geflohen sind, hier in Nana Kenyeba aufgenommen wurden. Deshalb habe ich mich auch auf den Weg hierher gemacht. Hier bekam ich ein Grundstück zugewiesen, auf dem ich mein Haus bauen und ein Feld anlegen durfte. Seitdem lebe ich mit meiner Familie hier. Ich fühle mich zu Hause.
Der Anfang allerdings war hart. Daran erinnert sich Bujogu noch gut.
Ich musste mir schon Geld von meiner Familie leihen, um überhaupt die Fahrt hierher bezahlen zu können. Und hier hatten wir anfangs kaum etwas zu essen. Wir waren darauf angewiesen, dass die Dorfbewohner das Wenige mit uns teilen, was sie selbst hatten. Wir hatten zwar ein Feld zugewiesen bekommen, aber noch nichts geerntet. Nach der ersten Ernte wurde es leichter. Neben der Landwirtschaft habe ich angefangen, Steine aus Lehm herzustellen, die verkaufe ich. Außerdem helfe ich Leuten beim Hausbau. So verdiene ich Geld.
Butchugu treibt seinen Esel an. Eben hat er den letzten vollen Wasserkanister auf die Ladefläche des Karrens gestellt. Jetzt zieht er mit 12 vollen Kanistern los zur nächsten Baustelle, hilft der nächsten Flüchtlingsfamilie dabei, die Mauern ihres eigenen Hauses hochzuziehen. Seit 2016 haben rund 400 Dogon-Familien in Nana Kenyeba Zuflucht gefunden. Das sind etwa 1500 Menschen bei gut 3000 einheimischen Bewohnern. Jede neue Familie bekam 2 Hektar Land und in den ersten Monaten auch Lebensmittel. Aufwartung beim Dorfchef Sekou Keita. In einem weißen Gewand sitzt der traditionelle Würdenträger auf der Holzliege vor seiner Lehmhütte, den Kopf mit einem randlosen Hut bedeckt. In der Hand einen langen Holzstab, Insignie seiner Macht. Keita kennt sein genaues Alter nicht, schätzt es auf 100 Jahre. Der Dorfchef ist die oberste Autorität. In wichtigen Fragen berät er sich mit dem Ältestenrat. So auch, als es um die Aufnahme der Flüchtlinge aus dem Dogonland ging.
Sie waren in ihrer Heimat in Schwierigkeiten. Abgesandte von ihnen haben uns gefragt, ob sie sich bei uns niederlassen könnten. Wir haben gesagt, kein Problem, wir geben euch Land. Ihr seid bei uns willkommen.
Der Kontakt lief über Parlamentarier in Bamako. Abgeordnete aus dem Volk der Dogon sprachen einen Volksvertreter aus Nana Kenyeba an. Der gab die Frage an den Dorfchef und den Rat der Ältesten weiter. Da die Menschen in Not waren, habe niemand gezögert, sagt Dorfchef Keita.
Aber einfach war es nicht, vor allem am Anfang. Sie waren ja in der Trockenzeit gekommen. Unsere Vorräte waren schon fast aufgebraucht. Wir hatten kaum genug, um alle zu ernähren. Als die Regenzeit anfing, wurde es leichter. Nach einiger Zeit konnten die Dogon ernten und haben sich eingewöhnt. Inzwischen hat sich das Leben normalisiert. Aber wir haben natürlich immer noch Schwierigkeiten.
Vor allem fehle es an Wasser, sagt der Dorfchef. Mali leidet unter einer lang anhaltenden Dürre. Die Felder sind viel zu trocken. Jede Hilfe, sagt der alte Dorfchef, sei willkommen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in Mali 7,5 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Für etwa 2 Millionen von ihnen sei die Lage so kritisch, dass sie bald nicht mehr genug zu essen haben könnten. Francesco de Pasquale ist Büroleiter der Deutschen Welthungerhilfe in Mali.
Die Situation ist furchtbar. Wahrscheinlich ist es die schlimmste Situation, die das Land in den letzten 5 bis 6 Jahren durchstehen musste.
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Da ist zum einen die erwähnte lang anhaltende Dürre. Hinzu kommt eine Wirtschaftskrise, auch infolge der Covid-Pandemie, die alle Staaten weltweit belastet. Und natürlich die katastrophale Sicherheitslage, die Hunderttausende zu Vertriebenen macht, ohne Zugang zu ihren Feldern. Außerdem Sanktionen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gegen Mali. Der Grund: die militärische Übergangsregierung unter Präsident Assimi Goïta hat angekündigt, bis zu 5 Jahre an der Macht bleiben zu wollen. Eine Geschäftsstraße in Bamako, der malischen Hauptstadt. In dieser Gegend verkaufen die Händlerinnen und Händler vor allem Baubedarf. Zement, Fliesen, Sanitäreinrichtungen. Die Waren werden in kleinen Läden angeboten, in groben Holzregalen bis an die Decke gestapelt. An diesem Morgen ist es ungewöhnlich ruhig. Nur vereinzelt sind Kunden unterwegs. Vor einem der Geschäfte ist ein Mann dabei, Zementsäcke in den Kofferraum seines Autos zu laden.
Alles ist sehr teuer geworden, auch Zement. Früher hat der Sack höchstens 4.500 Franc gekostet. Jetzt sind es 6.500. Ich bräuchte eigentlich eine Tonne Zement, aber ich konnte mir nur 10 Säcke leisten.
Er möchte sein Haus fertig bauen. Ob er dafür noch genug Geld hat, ist fraglich. Grund für die drastische Preissteigerung um gut 40% sind die Sanktionen der ECOWAS. Hier bei uns läuft nichts mehr, klagt der Zementkäufer. Von den Handelssanktionen der ECOWAS sind nur Lebensmittel und Medikamente ausgenommen. Aber auch die wurden teurer, Folge der erhöhten Treibstoffpreise weltweit.
Die Wirtschaft steht still. Auch die jungen Leute sieht man nur rumsitzen und Tee trinken. Normalerweise verdienen sie ihr Geld auf dem Markt, machen sich hier und da nützlich, schlagen sich damit durch. Aber jetzt gibt es ja keine Waren mehr, abgesehen von Medikamenten und Lebensmitteln. Ich habe Angst vor dem, was passiert, wenn die Sanktionen nicht bald aufgehoben werden. Dann wird es hier Unruhen geben. Aber das traut sich ja niemand zu sagen.
Warum sich niemand etwas zu sagen traut?
Wenn du hier deine Meinung sagst, geht das ganz schnell. Zack, weg bist du, verhaftet. Deshalb sind alle lieber still. Wir sind nur einfache Bürger. Wenn wir im Gefängnis verschwinden, kräht kein Hahn danach. Wer sollte dann auch für unsere Familien sorgen? Nein, da halten wir lieber den Mund.
Tatsächlich ist in Bamako zurzeit kaum Kritik an der militärischen Übergangsregierung zu hören. Umso lauter dagegen ist der demonstrative Zuspruch. Was die Menschen tatsächlich denken, ist immer schwerer einzuschätzen.
Es erstaunt nicht, dass die Menschen in erster Linie ihre Familien schützen und ihre Existenz sichern wollen und so auch gefangen sind zwischen Angst, Apathie, aber auch Solidarität, wie das Beispiel in dem Dorf Nana Kanyeba zeigt. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist nach dem Abzug aus Afghanistan inzwischen der bedeutendste Einsatz deutscher Sicherheitskräfte im Ausland. Was hat dieser Einsatz bisher gebracht und soll er verlängert werden? Denn sonst endet er Ende Mai. Dunja Sadaki ist unsere Korrespondentin, zuständig für Nordwestafrika und uns nun aus Rabat zugeschaltet. Hallo, Frau Sadaki.
Ich grüße Sie.
Frau Sadaki, in dieser Woche gibt es die letzte Lesung im Bundestag zur Verlängerung des Bundeswehrmandats in Mali. Die Bundesregierung will, dass deutsche Soldaten weiterhin an der UN-Mission MINUSMA in Mali teilnehmen, aber die Ausbildungsmission EUTM soll in Mali beendet werden. Was sagen die Malier dazu?
Ja, ich glaube, insgesamt hat Deutschland in Mali einen guten Ruf. Immerhin war es ja auch Deutschland 1960 der erste Staat, der die unabhängige Republik Mali anerkannt hat. Auch wenn man sagen muss, insgesamt diese Militäreinsätze in Mali, die stehen sehr stark in der Kritik, weil die Menschen doch sehr frustriert sind von dem Ergebnis, nämlich das erhoffte Ergebnis war ein Ende von Gewalt und Terror, eine malische Armee, die dem sozusagen eigenständig gewachsen ist. Das alles ist auch nach fast 10 Jahren nicht der Fall. Speziell unbeliebt ist die Militärmission der Ex-Kolonialmacht Frankreich, die ja bis zum Sommer ihre Truppen abziehen wird. Aber die Deutschen hatten bisher eigentlich einen relativ guten Ruf.
Dann arbeiten wir mal die Stichworte, die Sie genannt haben, kurz ab. Sie sagten, seit 10 Jahren ist die EU in Mali im Einsatz. Und Sie sagten auch, viele Konflikte sind seitdem aber nicht wirklich besser geworden. Ethnische Konflikte, Auseinandersetzungen um Land, einfaches Banditentum und natürlich auch Islamismus. Liegt das auch daran, dass die beiden Missionen nicht robust genug waren, das heißt nur zugucken durften und nicht einschreiten?
Ja, das ist teilweise die große Kritik aus Mali, also dass abgesehen eben von den Franzosen eben kein klares, in Anführungszeichen, Kampfmandat gegen extremistische Gruppen bestanden hat. Also wie zum Beispiel beim deutschen Mandat, da geht es ja eben auch um Ausbildung, um Stabilisierung, aber eben nicht darum, wie bei den Antiterroreinheiten der Franzosen gezielt, Terroristen zu jagen, auszuschalten. Aber auch die an die Macht geputschte Militärjunta hat auch nichts an ihnen ändern können. Und das ist eben der Nährboden für diese Terrorgruppen. Und da geht es um Punkte wie die Präsenz des Staates im gesamten Staatsgebiet. Das ist nicht der Fall. Es geht um Schaffung von Jobs, Schulen, medizinische Versorgung, eine vertrauenswürdige Justiz, die dann aber auch funktionieren muss. Bis heute haben sich diese Probleme nicht aufgelöst, teilweise verschärft, gerade noch durch die verhängten harten Sanktionen der internationalen Gemeinschaft in diesem Jahr.
Für die EU gab es offensichtlich zwei Gründe, warum sie ihren Einsatz in Mali überdenkt. Das eine ist eben die Wahlen, die die Militärjunta um 5 Jahre nach hinten verschoben hat, und die Anwesenheit von russischen Söldnern der Gruppe Wagner in Mali. Würden Sie sagen, dass es aufgrund dieser beiden Punkte richtig ist, das alles zu überdenken, oder würden Sie sagen, dass es zu vorschnell reagiert?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall richtig, in meinen Augen zu überdenken, was man in Mali überhaupt macht. Nicht unbedingt, um zu sagen, dass man komplett aus Mali geht. Dass man in Europa eben eine gemeinsame Strategie findet und nicht einen Alleingang einzelner Staaten hat. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, Misswirtschaft, Korruption, gebrochene Zusagen von Regierungen. Das ist ja kein neues Phänomen dieser Militärjunta. Und da hat man auch den vergangenen Regierungen in der Vergangenheit viel durchgehen lassen. Aber natürlich ist eigentlich das Hauptargument immer gewesen, auch in Europa. Mali ist ein Schlüsselstaat gegen den Terror in der Region. Von hier aus breitet sich der Terror aus. Und das hat unmittelbare Folgen eben auch für Europa. Also Stichwort Fluchtursachen bekämpfen vor Ort.
Wie sehen die Menschen in Mali eigentlich generell die Präsenz russischer Söldner der Gruppe Wagner? Auch im Vergleich zum Einsatz Europas. Wir hörten im Beitrag von Bettina Röhl Augenzeugen des Massakers, das ziemlich wahrscheinlich von russischen Söldnern begangen wurde. Hat dieses Massaker die Haltung der Bevölkerung zu ihnen verändert? Waren sie vorher eher für, weil die eben ihnen vielleicht eine Art von Schutz garantieren, die Europa und die UN nicht können?
Also am Anfang waren es auf jeden Fall sehr viele pro-russische Interviews, die wir hier auch geführt haben. Auf Demonstrationen konnte man immer wieder russische Fahnen sehen. Ich würde sagen, bislang wird auch der Einsatz russischer Truppen allgemein begrüßt, auch weil sie eben eine Alternative zu den mehr oder weniger verhassten Frankreich bieten und sie eben, wie Sie angesprochen haben, mit malischen Militärs kämpfen. Aber vor diesen russischen Söldnern gab es Anklagen gegen die malische Armee wegen Menschenrechtsverletzungen. Sicherheitsexperten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, seitdem die russischen Söldnern präsent sind, sei die Dimension dieser Anklagen auf jeden Fall eine andere geworden. Dann kann auf jeden Fall die öffentliche Meinung schnell kippen.
Die Sanktion der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, der sich die EU angeschlossen hat. Wir hörten im Beitrag, auch die Menschen leiden darunter. Kann es sein, dass diese Sanktionen nationalistische Bewegungen befördern könnten?
Ich denke auf jeden Fall, die Stimmung kann kippen. Viele Menschen führen ja Tag für Tag einen sehr harten Kampf ums Überleben. Zusätzlich sind die Grenzen dicht. Also wir haben dann einen wirklich sehr, sehr schwierigen Cocktail in Mali. Wir haben eine Wirtschaftskrise. On top haben wir, das darf man nicht vergessen, 2 Jahre Pandemie. On top haben wir die weltweiten Auswirkungen auch des Kriegs in der Ukraine plus noch terroristische Attacken. Das alles trifft die Menschen sehr, sehr hart. Millionen sind in Mali ja jetzt schon offiziellen Zahlen zufolge von Ernährungsunsicherheiten betroffen. Und wenn dieses Klima so bleibt und auch die Militärjunta keine Lösung für diese Menschen präsentieren kann, dann ist es vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es zu Gewalt, wenn nicht sogar zu Unruhen kommen kann.
Was würde passieren, wenn Deutschland jetzt sein Militär abzieht?
Also das ist die große Frage. Und Deutschland hat ja auch gesagt, es muss ja auch sichergestellt werden, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten vor Ort ein gewisses Maß an Sicherheit haben, was ja auch die Franzosen gewährleistet haben. Und dann muss man ja auch sagen, wenn es kein, in Anführungszeichen, Kampfmandat von anderen Nationen gibt, was passiert denn dann mit den bestehenden Missionen? Sind die mehr und mehr in ihren Camps? Können die da überhaupt noch rausfahren? Können sie überhaupt das machen, für was sie dort vor Ort sind? Und um in die Aktualität zu gehen, wir hatten jetzt hier kürzlich erst die Anti-IS-Koalition, eine Konferenz in Marrakesch, Marokko, das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Das sind Vertreter der USA, der EU, der NATO, Sahelstaaten und so weiter und so weiter. Und das Ergebnis war, dass fast die Hälfte aller Terrorattacken weltweit im Sahel stattfinden und dass man noch mehr gemeinsam schaffen muss. Und man weiß, aus Mali gehen diese Terrorattacken eben aus. Und dann ist die große Frage, was macht die internationale Gemeinschaft? Vor allen Dingen jetzt im Sommer, wenn die Franzosen gehen und dann wirklich auch weg sind.
Soweit unsere Korrespondentin Dunja Sadaki, zuständig für Nordwestafrika, über die komplexe Lage in Mali und darüber, was ein internationaler Einsatz leisten kann und was nicht. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Sadaki.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Spanien. Es geht um den Osborn-Stier und seine Karriere. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.